Für einmal ein bisschen später als sonst. Der Fabio hat es leider ins Bett gerührt gestern. Heute hat er sich aufgerafft und hat doch noch die Stunde durchkämpfen können. Wir reden über die 19. Runde von der Super League, wo der Revanche von GC an Basel für eine Göpp-Niederlage gelungen ist und dabei Schicksal von Alex Frey besiegelt hat. Alex Frey entlassen wurde. Dann IB hat in Luzern Punkte gelassen und für einen war einmal der Platz in Winterthur nicht vereist und konnte gespielt werden. Was für ein Wunder. Vorher schauen wir aber noch auf Deadline Day. In den europäischen Ligen ist vor einer Woche das Wintertransferfenster zu Ende gegangen. Wir schauen darauf, was wir so für Erkenntnisse davon haben. Wir haben beide drei Erkenntnisse mitgebracht. Und dann wünschen wir dir ganz viel Spass bei der Episode. Let's go! Hallo zusammen, hallo Fabio, schön hat das geklappt.
Ja, ein bisschen später als sonst, aber...
ich bin froh, dass du jetzt in der Lage bist, den Podcast trotzdem mit mir aufzunehmen, allein. Wenn ich müsste allein reden, wüsste ich schon, wie es rauskommt, dann stoppt mich niemand.
Tag noch nicht vor dem Abend loben, gell?
Genau. Nein, jetzt sind wir drin, jetzt kann nicht mehr passieren. Du, ich würde sagen, wir reden gar nicht lang um einen heißen Brei herum. Starten gerade mit meinem Mitbringsel und da hast du uns sicher etwas Schönes mitgebracht.
Bevor ich mal mit meinem Mitbringsel anfange, habe ich gesagt, entschuldige mich für meine Stimme, für mein Gedächtnis, für alles das. Bin auch darauf hingewiesen worden, dass beim Quiz letztes Jahr, logisch so gemacht, dass der Adi das Quiz nicht gewinnen kann, habe ich natürlich unmögliche Sachen reingemogelt. Vielen Dank für die, die uns darauf aufmerksam gemacht haben. Mir ist irgendwie bei der Recherche etwas sehr wahrscheinlich abhanden gekommen oder irgendwie habe ich einen Strick verfolgt, der dann plötzlich nicht mehr gestimmt hat. Hause Hilfiger und der Jeff Saibene hat natürlich nicht für den FC Basel gespielt. Und so ist es auch für den Adi ein mega schweres Rätsel gewesen. Hat sich dann doch fast gelöst. Von dem
fast
her,
gelöst, genau. Ja, habe ich auch ein paar Sachen bekommen. Du als alter Marketing-Fachmann hat das natürlich extra eingestreut, wahrscheinlich, dass uns viele Leute schreiben und Kontakt mit uns aufnehmen. Aber ja, beruhigt mich, dass ich nicht falsch das im Kopf hatte mit dem Hause Hilfiger. Aber ist ja auch halb so wild.
Du hast jetzt auch ein besseres Gefühl.
Jetzt habe ich ein besseres Gefühl, viel besser. Aber was ist? Ja.
Mitbringsel ist. Es sind zwei verschiedene Sachen, die aber gleich sind, aber eigentlich völlig etwas anderes aussagen. Und zwar, in den letzten paar Wochen sind zwei komische Sachen vorgefallen. Eins hat mit einer roten, runden Karte zu tun und etwas mit einer weißen Karte. Portugiesischer Frauenfußball, so wie es mir ist, ist eine weiße Karte gezückt worden zum ersten Mal. Ich weiß nicht, ob es das überall geht oder einfach nur in Portugal. Und zwar weiße Karte für Fairplay. Anscheinend haben dort das Ärzte-Team schnell reagiert, weil es einer Spielerin nicht gut gegangen ist. Hat die Schiedsrichterin zweimal die weiße Karte gezückt. Mhm. Also ich nehme an, das ist einfach für Goodwill und zum zeigen, hey, ich habe das realisiert und es ist cool. Mhm. Weil es gibt dann keinen Einfluss aufs Spiel oder aufs Resultat, wie eine gelbe oder eine rote vielleicht könnte haben. Mhm. Ja, und dann die runde rote Karte, die ist im FA Cup gezückt worden. So haben wir das, glaube ich, auch noch nie gesehen in dem Sinn. Aber anscheinend gibt es das schon länger, dass es die Regeln gibt für sehbehinderte Menschen oder für Leute mit Sehschwäche, dass es einfacher ist, die rote und die gelbe auseinanderzuhalten. Also es ist eine ganz normale rote Karte, das ist einfach rund gewesen und vielleicht auch für den Schiri, dass er sie einfacher kann zücken und unterschiedlich, weil ich, wo anscheinend habe ich gemeint, ist doch die rote hinten und die gelbe vorne. Ja. Aber ja, du, auf jeden Fall hat er eine runde rote Karte gezückt und das habe ich mitgebracht.
Spannend wäre noch, ob die weiße Karte, weißt du, irgendwie, wie etwas könnte aufheben, dass du dafür darfst eine gelbe Karte holen, ohne die zu bekommen.
Das wäre ein bisschen frech,
dass du am Schluss irgendwie, wenn du zwei weiße Karten hast, kannst du einfach einen absensen und wirst nicht rausgestellt. Kann fast nicht sein.
Oder du haust einen voll um von hinten und dann gehst du ihm helfen aufstehen.
Ja, also, das könnte sich wieder auflösen, genau. Das wäre eigentlich cool. Ja. Ja, sehr schöne Sache. Ja. Schön, dass das auch dabei ist. Irgendwie so neue Sachen kommen. Eben das mit der runden Karte habe ich auch lustig gefunden. Ich bin ja rot-grün, also rot-grün-Schwäche. Aber ich hätte jetzt das auch gesagt, ich würde das entdecken, wegen wo aus die Karte rauskommt, aber ja, so ist es sicher ganz klar. Ja, ich habe Podcast-Empfehlung mitgebracht, andere Podcasts als mir, das wäre jetzt ganz billig, wenn ich da auf uns bringen. Es hat wieder mal ein Spotify-Original gegeben, zusammen mit der Süddeutschen Zeitung. Da ist jetzt die 4. Episode draussen. Ich weiss gar nicht, wie viel das insgesamt gibt. Dort geht es um das System Sportwetten und der Podcast heisst Verzockt. Ist jetzt nicht ein mega Geheimtipp. Das ist aktuell, glaube ich, auf allen Charts auf Platz 1 irgendwie. Ich finde es sehr spannend und auch sehr spannend, was da alles für Leute und für Leute und was für düstere Gestalten da im Fußball noch mitspielen und dabei sind und noch ein bisschen Geld verdienen. Ich finde es wieder sehr gut recherchiert und sehr spannend zum Zuhören. Macht jetzt nicht mega Hoffnung oder macht jetzt für Fußball-Liebhaber, wie wir sind, ist sehr manchmal ein bisschen traurig, dass so Sachen passieren. Aber ich habe es sehr, sehr spannend gefunden bisher und werde sicher auch noch dranbleiben.
Und der Name ist Verzockt, hast du gesagt?
Verzockt, genau, ja. Genau.
Gut, das passt eigentlich vielleicht sogar ganz, ganz gut zu unserem Thema.
Wow, was für eine Überleitung. Ja, wer sich verzockt hat, das werden wir dann noch sehen. Zumindest sind Transfer...
Also hören.
Wie?
Ihr hören.
Oder hören, ja, bei uns natürlich hören, ja. Es geht um das Wintertransferfenster, das ja geschlossen ist in den meisten europäischen Ligen. In der Schweiz zum Beispiel noch nicht. Das ist noch 8 Tage offen. Aber in den grösseren europäischen Ligen ist das Fenster so seit 7 Tagen zu. Und wir schauen einfach zurück und haben so 3 Mitbringsel, was wir aus dem Transferfenster, aus dem Wintertransferfenster so mitnehmen. Und ich würde sagen, ja, Fabio, was hast du als erste Erkenntnis dabei?
Ja, also wenn ich es schon vorher gerade angesprochen habe in der Überleitung, grosses Thema, Transfer vom Isco zu Union Berlin ist ja in aller Munde gewesen und ja, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, haben wir das Gefühl, ja, doch, ist man auf einem guten Weg, wäre dann für die Union auch ein riesen Image-Plus gewesen, dass man so einen Spieler kann holen und auch zeigen, hey, doch, wir wollen uns gegen oben orientieren, europäisch orientieren. Und ja, dass das nicht geklappt hat, da hat man jetzt im Nachhinein von beiden Seiten verschiedene Sachen gehört. Mhm. Verzockt deckt es auch am besten, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja. Da sind vorher Abmachungen gemacht worden, die nachher nicht mehr rumgesiegt oder so. Ich weiss nicht, welche Richtung oder welche Seite das jetzt da recht hat, aber ja, es war sehr dubios, sehr kurios gewesen. Und vielleicht besser, dass es nicht klappt, weil mhm. wenn nicht alles geregelt ist, finde ich, ist ein Transfer ja nicht okay. Egal, welche Seite das jetzt da mit falschen Karten gespielt hat, aber ja.
Ja, es hat ja von vielen Seiten dann auch geheißen, also Union sind ja sehr faire Verhandlungspartner normalerweise. Es hat ja mal auch noch das Gerücht gegeben, dass Isco oder seine Berater dann auch gemerkt haben, dass in Deutschland relativ viel Steuern zahlst. Ja, ich weiss nicht, ob der Isco noch mega, mega viel Geld braucht. Ich glaube, im Nachhinein ist es gut, dass der Transfer nicht geklappt hat, weil man hat ja auch ein bisschen vorher, wo das rausgekommen ist, dass es könnte passieren, hat man auch ein bisschen angeschaut, ob der überhaupt spielerisch so reinpasst. Und man hätte wirklich müssen das System ein bisschen kehren. Er ist eher ein langsamer Spieler. Natürlich hat er eine rechte Strahlkraft gehabt, aber...
Ja, Durs hat das schon geschafft. Irgendwo hat er schon geschafft,
ja. Einbauen. Ja, ich glaube, den kannst du überall brauchen. Ich glaube, sonst eben, wir haben unser Transferfenster, ist noch 8 Tage offen. Ich weiss nicht, ob da in der Schweiz...
Ja, habe ich gehört, sind noch gut
verlassen. Ja, wäre passend für so.
Aber der Isco hat ja einen grossen Namen, aber der ist vertragslos, vereinslos.
Ja. Also, ja, Vertrag ist aufgelöst worden, ja. Bei
Sevilla, glaube ich.
Ja, ist er gewesen, ja, genau, nicht Valencia. Ja. Genau, und ja, es ist aber seit Jahren ganz langsam ein bisschen drab bei ihm, oder? Also, er hat einfach in Madrid keinen Platz mehr gehabt. Und ja, seitdem kommt er nicht mehr so. Ja, kommt er nicht mehr so rein. Ich glaube, für ihn wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Also, ich glaube, ihm hat das besser da als Union. Also, ich glaube, Union hat sich jetzt da nichts verbaut. Aussen ein bisschen Prestige und ein paar Trikotverkäufe, aber ja.
Es hat ja, auch nicht ganz gepasst, wenn ein Union-Liebli mit der Isco hinten drauf. Es hat ein bisschen komisch ausgesehen, finde ich.
Ja, aber es hat ja eins gegeben, wie heisst es, Sky Sport hat so eins für den Deadline Day produziert und hat es dann, ich weiss gar nicht, ob sie es wirklich verlost haben, aber sie haben sehr Freude gehabt, dass sie so eins gehabt haben. Wir munkeln auch, was sie eins von RB gemacht haben mit Isco, weil das auch mal zur Diskussion gestanden ist.
Es ist eben vor dem Spiel auch noch ganz so ein bisschen ein Social Media Ding hin und her gegangen zwischen diesen zwei. Irgendwie hat, glaube ich, RB, die Marketingabteilung und die Social Media Abteilung von RB, so irgendwie beim Union-Ding gefragt, Isco-Fragezeichen in der Startaufstellung und dann hat irgendwie Union kontert Tradition-Fragezeichen. Also ja, man gibt sich da auch ein bisschen Saures auf Social Media und das gehört auch ein bisschen dazu.
Ja, voll, auch okay. voll. Ja, schöner Punkt. Ich nehme doch gerade meins, wo gerade so ein bisschen in das reinpasst und hoffe, dass ich dir da jetzt nicht irgendwo eins wegnehme. Du hast jetzt von verzockt geredet. Ich habe so mit dem Übertitel verpasst, habe ich es genannt. Und staune immer noch, dass in der heutigen Zeit von der Digitalisierung und alles geht schnell und alles ist effizienter, trotzdem noch gewisse Fehler passieren, dass gewisse Transfers nicht passiert. Also das eine war, Barcelona hat einen Transfer von einem Aussenverteidiger aus der MLS um 18 Sekunden verpasst. Da denke ich so, okay, das hätte man vielleicht auch vorher können wissen, dass man die Dokumente abschicken muss. Aber wer ich eigentlich vor allem mitgebracht habe, ist der Hakim Ziyech von Chelsea. Der hat eigentlich zu PSG wechseln sollen. Dort hat zuerst Chelsea die Dokumente geschickt gehabt. Zuerst haben sie die falschen Dokumente geschickt. Dann haben sie die richtigen Dokumente geschickt, aber nicht unterschrieben. Und nachher, wo sie die richtigen unterschriebenen Dokumente geschrieben haben, war es gespart gewesen. Und der Hakim Ziyech muss leider in Chelsea bleiben, wo wir vielleicht nachher noch dazu kommen, wo ja eine Million andere Spieler jetzt auch mehr aufgebaut sind. Und ja, was mich dafür wieder erstaunt hat, der hat einfach im letzten Spiel einfach von Anfang an gespielt, obwohl er eigentlich hätte abgeschoben werden wollte. Das hat mich dann wieder ein bisschen irritiert, aber ja.
Ja, die schreiben Fax heutzutage.
Ja, die schreiben Fax. Ganz neue Sachen wirklich. Ja,
ja. Ja, du bist ein bisschen eingestiegen in die nächste Runde. Und wenn man ja von verzockt und von verpasst, dann könnte man ja auch verbrasst reinnehmen. Und da genau das, was du angesprochen hast. Ich glaube, Chelsea hat so viel ausgegeben wie alle anderen grossen Ligen zusammen nicht. Ja. Ich weiss nicht, was genau sie da für einen richtig einschlend, einfach Geld ausgeben. Die Spieler sind ja nicht per se richtig bekannte Namen, die man kennt. Sind gute Fußballer, glaube durch und durch. Aber marketingtechnisch ist es jetzt auch nicht so, okay, man hat jetzt den Namen geholt und kann mit dem irgendwie etwas Grosses machen. Sie haben einfach mega viel Geld ausgegeben und ihr Kader aufbleibt. Hey.
Ja, das ist heftig. Ja.
Weißt du da mehr? Ich kenne eben die Strategie von Chelsea nicht wirklich. Ich weiss nicht, was sie genau vorhaben.
Ich habe nicht tiefen Einblick in das Ganze. Strategie würde ich in Anführungszeichen setzen. Das Einzige, was ich mir zusammenreimen konnte, ist, dass man versucht, Spieler sehr früh zu holen. Man muss zwar auch sagen, sie haben fast jeden Spieler überzahlt. Also wenn man den Marktwert anschaut und auch irgendwie Arsenal, wo auch einen Spieler Interesse hatte, an Modric, irgendwie, glaube ich, 20 Millionen einfach überboten. So könnte ich auch Spieler holen. Ich habe mir überlegt, ob sie einfach wirklich für die Zukunft jetzt einfach wie einen Umbruch machen und das einfach mal alles zusammenkaufen. Sie haben ja denen auch allen mega lange Verträge, also so über 8 Jahre, 7 Jahre, 6 Jahre, was eher untypisch ist. Das hat natürlich finanzielle Gründe, dass man das über 7, 8 Jahre auch abschreiben
kann. Das sieht krass aus beim Fernandes, wenn man schaut, der Vertrag bis 2031.
Jenseits, oder? Also klar, man muss ja sagen, ob er den erfüllt oder nicht, ist ja egal, es geht wirklich rein um die Bilanz, aber heftig wird es dann halt einfach, wenn der Fernandes nach 4 Jahren, das kann ja gut möglich sein, er ist jetzt 22, nach 4 Jahren sagt, er will irgendwie zu Real Madrid spielen. Ja, Chelsea zahlt dann noch ein paar weitere Jahre der Fernandes ab und entweder hat jetzt Chelsea da die Transferperiode etwas sehr, sehr Geniales gemacht und gesagt, hey, look, vielleicht entwickelt sich der Markt noch eins, wird noch teurer, oder sie sind in 7, 8 Jahren also wirklich bankrott. Also für mich gibt es eigentlich fast die beiden Möglichkeiten. Ich weiss nicht, ob es einen Zwischenweg von dem gibt. Ja, ist schwierig.
Wir wissen es nicht.
Nein, wir wissen es nicht. Ist auch ein Punkt, den ich dabei hatte. Genau. durch das, eben, ich habe nur als Zahlen, eben, um das zu ergänzen, weil ich das ja auch noch als Punkt dabei hatte. Insgesamt haben sie in der ganzen Saison 611 Millionen Euro ausgegeben und rein im Winter 330 Millionen. Das ist eben, es ist jenseits. Und aktuell läuft auch gerade eine Untersuchung gegen Manchester City, wo gegen 100 Fälle oder mehr als 100 Fälle gegen das Financial Fairplay verstoßen haben. Ja, ich glaube, Chelsea sollte seine Akten langsam auch anfangen zu schreddern oder sich darauf einstellen, dass da wahrscheinlich auch sein ein oder andere Mal vorbeischaut, weil es tut einfach am Fußball wirklich nicht gut, so sage ich wirklich. Und ich glaube, jeder, der deutschen Fußball gerne hat und die 50+1-Regeln irgendwie nicht schätzt, man sollte sie jetzt zumindest davon schätzen, weil so ein Seich macht wirklich alles kaputt. Ja. Ich bleibe gerade in dieser verrückten Liga in England, in der Premier League, und gehe einfach ein bisschen einen Stock tiefer zu Nottingham Forest, Aufsteiger. Das Jahr im Sommer haben sie als Aufsteiger gedacht, wir passen eigentlich unser Team komplett neu an, machen den Facelift, haben 23 neue Spieler geholt, also andere haben so viel im Kader gefühlt.
Für haben sie den Remo geholt, komm jetzt.
Der Remo, ja, letztes Mal sogar Captain gsi, also sehr, sehr geil natürlich. Nachher ist das Wintertransferfenster angestanden, dann haben sie den Steve Cooper, den Trainer, gefragt, wie er es so gesagt hat, wegen Winterverstärkungen. Dann hat er gesagt, ja, bitte nicht, ich habe jetzt langsam anfangs gefunden, wer das wo spielt und so. Maximal einen oder zwei. Was macht der Owner? Es kommen 11 neue Wintertransfers, also ist man jetzt bei 34 Transfer. Die Saison ist einfach blöd. Also wirklich jenseits. Also ich meine, weißt, wenn der Trainer sogar sagt, hey, ich brauche nur maximal ein oder zwei, ich bitte nicht zu viel. Und dann stellst du mir 11 neue rein. Ja.
Aber gegangen sind logischerweise auch ein paar, oder sehe ich das jetzt komplett falsch?
Gegangen sind auch ein paar, aber vor allem Ausleihen sind passiert. Also die kommen dann irgendwann wieder zurück. Also im Winter sind, glaube ich, sind da 3, glaube ich, gegangen. Nein, 6 sind, also 7 sind als per Leihe sind sie dann gegangen. Ja, aber eben, der Kader ist auch komplett überfüllt und ich finde es einfach strange, oder? Normalerweise fordert doch der Trainer so, hey, ich bräuchte vielleicht noch eine Verstärkung. Aber wenn der Trainer sogar sagt, hey, es ist im Fall langsam gut und du dann noch einmal reinhaust, ja, finde ich nicht so ganz verständlich.
Ja. Mal ein bisschen neue Aufgaben für den Trainer, oder? Sollen wir ein bisschen Challenges bekommen? Dann.
Ja, und eben, man muss sagen, sie haben sogar 3 Spieler mehr als Chelsea im Kader. Also sie haben 36 Spieler, Chelsea hat lächerliche 33 Spieler im Kader.
Kostet dafür ein bisschen mehr.
Ja, kostet dafür ein bisschen mehr, ja. Genau. Ja, was hast du noch?
Einer, der nicht so viel Geld gekostet hat, nehme ich an, aber für mich doch durch einen recht erstaunlichen Wechsel. Und zwar Filip Stojkovic vom FC Sion, der zu Darmstadt wechselt in die zweite Liga. Und Darmstadt ist somit mir ist unangefochten der Leader in der zweiten deutschen Bundesliga und hat eigentlich per se einen riesen Sturm. Ja. Wir haben dort vorne innen 2 riesen Knipser, die, glaube ich, beide recht weit oben sind in der Torschützenliste. Aber so als Ersatz, ich meine, jetzt ist er, glaube ich, am Wochenende ist er schon eingewechselt worden. Kann man machen. Finde ihn für ihn einen guten Schritt, für Stojkovic. Ich weiß nicht, wie es bei Sio aussieht unter dem Celestini, ob man dort mit dem Balotelli oder mit dem Sio oder wie auch immer geplant hat. Ich hätte ihn gerne noch gesehen in der Schweizer Liga. Ja. Für dich ist es auch ein bisschen einfacher, weil jetzt musst du den Namen nicht mehr aussprechen.
Ja, Gott sei Dank. Der Stojkovic, ja, das L fällt noch immer. Hat immer gefällt.
Ob die schon mit mehr planen, weil im DFB-Pokal sind sie auch noch weiterspielen, heute gegen Frankfurt, soweit man ist, und sind eben neu am Aufstieg und vielleicht planen die ja schon für eine Bundesliga-Mannschaft. Das wäre natürlich dann sensationell, wenn er sich jetzt schon in die Mannschaft reinspielen, reinkämpfen und dann in der nächsten Jahr in der erste Bundesliga spielen mit Darmstadt. Wir wissen, dass ein gutes Team dort und ein ruhiges Umfeld eher im Vergleich. Und ja, von dem her gesehen, ich bin gespannt auf den Schritt, den er gemacht hat.
Ja, definitiv. Und
er ist noch jung.
Ja, wir haben ja schon öfters darüber geredet und wir haben halt einfach auch ein bisschen gedacht, irgendwie die Wertschätzung ist manchmal ein bisschen abgegangen. Ich weiss auch nicht, ob man das kann im Profifußball erwarten, aber ja, irgendwie hat es mich auch gedacht, irgendwie, er war einfach immer ein bisschen da und mal eingewechselt worden und dann mal wieder nicht. Und ja,
für ihn. Aber er wird bei Darmstadt schon weniger spielen als bei Sio, würde ich jetzt mal so behaupten.
Ja, glaube ich auch.
Aber eben, ich meine, hast du Training mit den Spielern, die dort sind und so, das wird er sicher auch besser machen.
Ja.
Von dem her, ja. Bin gespannt, wie das rauskommt.
Mhm.
Wünsche dich viel Glück natürlich, Philipp.
Absolut, absolut, weil ja, Knipser kannst du immer brauchen, der auch Hinblick irgendwann auf Nazi vielleicht. Wäre doch schön, wenn so etwas würde klappen. Ich habe als Letztes habe ich auch noch etwas aus der Schweizer Liga, etwas eher Spontanes. Ich habe Servette, wo ja ein ausgewiesene gute Jugendabteilung hat und da haben gerade im Winter zwei Junge wieder gewechselt. Ich weiss nicht, ob ich das mega, mega, mega super soll finden oder eher schlecht halt. Eins ist der Alexandre Patricio, er ist zu Verona in 19 gegangen, mal ausgelehnt. Ich weiss nicht, ob er dann wirklich wieder fix zurückkommt. Und der Diogo Monteiro, der Innenverteidiger, der hat zu Leeds gewechselt, also jetzt dort auch in die U21. Ja, irgendwie ist es ja cool, oder? Dass man so früh die Jungen auch gehen lassen. Also ich sage ja auch oft, ja, es wäre ja cool, wenn die ein bisschen früher gängten. Ich fände es halt schon noch cool, hätten sie ein- bis zweimal oder ein paar Spiele oder eine halbe Saison zumindest irgendwie in der ersten Liga in der Schweiz gespielt gehabt. Aber ich bin mega gespannt. Ich hoffe, bei denen kommt das auch gut raus. Beide Doppelbürger, also beide portugiesische Doppelbürger. Ich bin mega gespannt, wie das rauskommt. Und hoffe natürlich, dass das irgendwie so weitergeht mit dem Produzieren von Talent. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn die mal in der Schweiz vielleicht auch schon mal würden spielen.
Ja, natürlich. Ankerum, ich habe mich gefragt bei so einem Wechsel, was denn für eine Perspektive rum ist. Mhm. Und ich finde jetzt, wenn man merkt, hey, ich gehe in die Jugendakademie zum Beispiel von einem so einem Verein, wo zum Beispiel, wenn jetzt einer zu Ajax würde wechseln oder so, dann würde ich sagen, okay, hey, das ist ein cooler Wechsel. Ja. Und dann weißt du, spielst du zuerst mal in die Jugendakademie und wirst vielleicht nach und nach hergeführt.
Ja.
Wenn er aber schon mit dem Dings geht, hey, ich will dann dort irgendwie mich durchsetzen, dann habe ich so das Gefühl, ja, dann ist es vielleicht doch ein bisschen früh.
Das ist ja so, ja.
Aber ja, eben, es ist immer die Frage, wie man das kommuniziert mit dem Spieler und mit dem Club. Und ja, es kann ja für beide auch ein riesen Plus, eine Win-Win-Situation sein. Also von dem her.
Also ich glaube auch, beide haben da nicht irgendwie Ambitionen für das erste Team, weil beide haben auch in die U-Mannschaften gewechselt. Von dem her ist da, glaube ich, schon ein Plan dabei. Bei Leeds weiss ich jetzt, so ein bisschen als Herzensverein. Die haben mega investiert in die U21. Ich habe ja behauptet, Willi Gignonto ist auch für die U21 geholt worden. Da habe ich gar keine Ahnung gehabt. Der spielt jetzt sehr, sehr, also praktisch immer in der ersten Mannschaft. Aber ich finde es cool, weil es ist eine starke Mannschaft und wäre cool, wenn sich die sich gut entwickeln.
Definitiv, ja. Und da haben wir alle etwas davon.
Genau, und dann sind wir wieder zurück bei der Schweizer Liga, was ja auch unser nächstes Thema ist.
Ja, etwas kann ich noch schnell einschieben.
Oh ja, bitte, sorry.
Der ehemalige FCB-Spieler Eder Balanta hat noch zu Schalke gewechselt.
Oh!
Das ist spannend, interessant. Ja. Hat auch gar nicht auf dem Radar gehabt. Schalke kauft ein bisschen ehemalige Schweizer Spieler wie Frey und Balanta, weiss nicht.
Ja.
Aber ja.
Das ist ja so, ja.
So viel genützt hat es noch nicht, wobei sie haben die letzten paar Spiele jetzt, glaube ich, unentschieden gespielt, mehrheitlich 0-0, also die Defensive scheint schon mal ein klein
durch den Ballanta gestärkt. Ja, gut, dann schauen wir in die heimische Liga.
Ja, 19. Runde ist auf dem Plan gestanden und wir haben es letzte Woche schon ein bisschen angesprochen und diese Woche ist es auch mal wieder mega interessant gewesen. Vor allem die Goalies haben eine mega wichtige Rolle gespielt. Wenn letzte Woche sind die Stammgoalies ausgefallen, irgendwo hat Nummer 3 müssen eingesetzt werden, jetzt haben die Stammgoalies wieder gespielt, dafür hat ein anderer Verein wieder ein neues Ding, also eben auf der Goalie-Position. Man kommt nicht darum herum, darüber zu diskutieren und es hat eigentlich in jedem Spiel hat es so eine Anekdote, was den Goalie betrifft. Bei allen ist es irgendwie spannend. Beim ersten Duell, das war am Samstag bei GC gegen den FCB, eben, haben beide Mannschaften mit dem Nummer 1 wieder gespielt. Im Göpp unter der Woche haben beide mit dem Nummer 2 gespielt. Mhm. Das Resultat unter der Woche im Göpp war 5-3. Jetzt hat es ein 1-0 gegeben. Vielleicht liegt das nur an den Goalies. Adi?
Also ja, also gut, wenn man jetzt ganz einfach drauf schaut, kann man sagen, ja, der eine Goalie hat überragend gehabt, oder? Hat sicher vier, fünf Chancen gut zunichte gemacht.
Und der andere eigentlich auch. Ja, bis zum Schluss.
Genau, und ganz am Schluss hat es einen Fehler gegeben vom anderen Goalie, vom Hitz, und der hat dann das Spiel entschieden. Also grundsätzlich ja, kann man sagen. Haben Goalies entschieden, ja. Aber hat natürlich schon noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen, ja.
Ja, es war interessant zu schauen, wie sich die beiden Spiele entwickelt haben. Oder? Ich meine, das Spiel unter der Woche im Göpp, ist es drauf los gewesen. Man hat eigentlich kaum verteidigt. Man hat einfach viel Böcke gehabt nach Stand, nach stehenden Bällen. Darum ist es ein 5-3 geworden am Schluss für Basel, wo weitergekommen ist. Mhm. Und da hat man das Gefühl gehabt, am Duni ist der Knopf aufgegangen, am FCB ist der Knopf aufgegangen. Ich habe schon gedacht, das kann doch nicht sein. Da hast jetzt unter der Woche halt irgendwie noch die paar Tage, die du noch hast, irgendwie defensiv anschauen, weil das ja. Kann es ja nicht sein, dass du 3 Goale bekommst und auf der anderen Seite 5. Darum habe ich das wie erwartet, dass es könnte ein Spiel geben, wo nicht so offensiv wird. Mhm. Und das ist ja dann von mir aus gesehen auch eben eigentlich das komplette Gegenteil gewesen. Es hat Chancen gegeben, aber Effektivität, vor allem im FCB. Also man hatte so eine Dosenöffner gehabt unter der Woche und dann hast du genau wieder so ein Spiel in der Meisterschaft, wo du die Dinger einfach nicht machst. Also
ja. Ja, also ich verstehe es auch nicht. Also eben, ich meine, grosse Chance haben sie aus meiner Sicht auch viel, viel weniger kreiert gehabt. Oder sie haben schon auch Chancen gehabt und irgendwie, eben, ich habe auch das Gleiche gedacht. So, ja gut, eben, kommst du 3 Töpfe über unter der Woche. Da habe ich gedacht, ja gut, eben, auch ein bisschen Fokus auf Defensive. Aber wenn der Fokus auf Defensive ist, nicht mehr gefährlich vorne und hinten trotzdem nicht ganz, ganz sicher, ist es ja dann auch, ja, dann schiessest du lieber 5 Goal und kommst halt 3 über. Also, ja.
Ja, ich habe gedacht, das gibt ein 0-0. Mhm. Lange zu aussen. Klar, Basel mit einer Chance plus. GC hat Eckli gespielt, aber das machen sie ja immer. Und es ist nicht wahnsinnig attraktiv zum Schauen. Basel hat sich bemüht, finde ich, mit ein paar Umstellungen, die sie gemacht haben. Ja. Und ja, also, wenn der Moreira nicht gewesen wäre, hätte es ihr wahrscheinlich vorher schon mal ein Goal gegeben.
Ja.
Hat es dann aber gleich nicht.
Ja.
Und am Schluss hat es dann doch noch ein Goal gegeben, wo eigentlich alle schon das Gefühl haben, die Sache ist gelaufen.
Ja.
Ja, sieht unglücklich aus in dieser Situation, weiß nicht, wo das der Fehler liegt. Sehr wahrscheinlich schon beim Hitz ankerum. Ja, dass der Kawabe dann auch so trifft, ist natürlich auch sehr geil, oder? Also ich meine, der trifft er ja wirklich schön.
Ja.
Da haben andere Mühe bei der ersten Ballberührung, gerade so einen Schuss, wo dann auch gerade reingeht.
Eben, ich finde halt einfach auch, ein Calafiori kann dort mehr als nur zurückjoggen. Sonst eigentlich ein gutes Spiel gemacht, eher offensiv, aber dort finde ich, könnte man vielleicht auch noch einen Kawabe stören. Und wenn der gestört wird, macht er den vielleicht halt aus 30 Metern nicht. Also ich meine, es ist offensichtlich, dass der Hitz dort den Bock geschossen hat, aber eben, wir dürfen ihn natürlich dort auch noch ein bisschen unterstützen.
Ja, und die Niederlage ist jetzt eben eine zu viel gewesen.
Ja.
Zum Glück nehmen wir heute auf und nicht gestern.
Ja, gell, das ist wie abgesprochen, ja.
Weil heute kommuniziert worden ist, dass der Alex Frey nicht mehr Trainer ist beim FCB. Wir haben es letzte Woche angesprochen in unserem Podcast und wir haben schon Anfang Saison mit reingedruckt, schon geredet über die ganze Szenario. Ich habe dort schon gesagt, der Heiko Vogel ist sehr wahrscheinlich designiert ja, in Nachfolge.
Ja.
Er ist jetzt ad interim, glaube ich, der Trainer von dieser Mannschaft. Also ich kann aber den Entscheid sportlich gesehen, kann ich ihn verstehen, weil resultatorientiert, und wenn man das Resultat anschaut, ist er einer der schlechtesten Trainer, den der FCB in den letzten paar Jahren gehabt hat.
Ja.
Aber ich würde das jetzt nicht einfach nur ihm ankreiden, ganz ehrlich.
Nein, aber eben, man muss trotzdem sagen, man kann es nicht nur ihm ankreiden, aber ähnlich schlecht wie das Forza, nur das Forza hat noch ein viel schlechteres Team gehabt. Oder? Das muss man halt da schon auch sagen. Eben, ich habe ja letzte Woche auch ein bisschen kurzer hast du einen Wutanfall gehabt, wo ich gesagt habe, sorry, eben wenn jetzt der Frey unter der Woche nicht gewinnt und der auch überzeugt in der Liga, müsste er eigentlich gehen. Und ich glaube auch, ich weiss jetzt nicht, ob es das 1-0 die Niederlage war oder ob er vielleicht auch bei einem 0-0 hätte müssen gehen. Ich weiss es nicht, aber eben wenn du aus dem Spiel mit gar keinem Punkt rausgehst, also ja, das tut halt wirklich der FCB-Seele nicht gut.
Aber eben wie gesagt, ich meine, Das, was in dem Spiel nicht gut war beim FCB, war die Effektivität und das vor allem, das bis zum Schluss konzentriert Fußball zu spielen.
Wie die ganze Saison.
Und das sind doch per se nicht Sachen, die einem Trainer ankreiden
kannst. Ja, aber wenn sie...
Also ich meine, Alex Frey hat die alle gemacht.
Ja, das ist es so.
Und am Schluss hat er dann weggerätscht, oder?
Das ist sogar so, ja. Nein, eben, ich meine... Es tönt jetzt auch, also ich wäre überhaupt nicht, finde ich den Alex Frey nicht einen coolen Sieg. Ich finde es super, was der für Interviews gibt. Ich finde ihn eigentlich ein super sympathischer Mensch, also sich auch nicht alles gefallen. Aber man muss ihm halt irgendeinen trotzdem ankreiden, weil er hat gefühlt seit dem ersten Spieltag über den genau gleichen Scheiß. Immer und immer wieder, ja, sie sind nicht so effektiv vor dem Goal, ja, und sie sind noch jung. Ja, dass sie jung sind, das ist ja nicht einmal wahrscheinlich am Frey sein Problem, sondern so wie eingekauft worden ist.
Und das nimmt mich mal Wunder, die Kommunikation zwischen Frey und dem Degen. Ja. Ob der Frey nicht einmal zum Degen gegangen ist und gesagt, hey, ich brauche im Fall vor ihm einen erfahrenen, routinierten Stürmer, der auch die Bude mal macht.
Salai.
Ich weiß nicht, wieso das nicht geklappt hat, man hätte ja einen gehabt, stimmt. Ja. Aber eben, ich frage das.
Ja. Du, ich weiss es auch nicht. Ich bin gespannt. Der Donnerstag ist, glaube ich, in Basel ist der David Degen. Hat er, glaube ich, ein Treffen mit den Fans, wo er schon länger her abgemacht hat. Es wird schon gemunkelt, ob er das echt wieder absagt, weil er nicht getraut. Ich bin mega gespannt, wie das rauskommt. Weil ich, also das, was ich jetzt ein bisschen auch gelesen habe, so auf Twitter und so, ist mir sehr traurig. Und ich verstehe das irgendwie, dass wenn halt so eine, ja, so eine Strahlefigur in Basel dann halt auch muss gehen als Trainer, dass man traurig ist. Aber ich glaube, man hätte es müssen machen. Man hätte jetzt... Man kann ja nicht bis Ende Saison so weiterspielen am Schluss, oder? Und man muss vielleicht hoffen, ob wirklich etwas Neues passiert. Aber ich glaube, jetzt ist es schon wichtig, dass man wirklich den richtigen Trainer holt. Und das ist nicht einfach. Also ich, ja.
Aber jetzt sag du mir mal, was der richtige Trainer ist für die Mannschaft.
Ja, das Problem daran ist halt der Anspruch vom FCB. Oder der Anspruch vom FCB, wir haben schon mal darüber geredet, die müssen zweit werden. Es ist ergebnisorientiert. Und dann hast du so ein verdammt junges Team. Also am besten, der perfekte Trainer aus meiner Sicht wäre einer, der super mit Jungen könnte umgehen, die super aufbauen. Das wird nicht funktionieren, weil dann holst du vielleicht irgendwie ein gewisses Resultat nicht. Weil ich glaube, das wäre eigentlich wichtiger, langfristig. Aber kurzfristig musst du wahrscheinlich irgendwie einen Trainer holen, der wirklich einfach die hohen Punkte holt. Und ich habe irgendwie Angst, dass da irgendwelche, ja, weiß auch nicht, ältere Semester hinterführen geholt werden, wo ich weiß nicht, wer wirklich auf dem Markt ist. Also das, was ich gelesen habe bisher, hat mich jetzt überhaupt nicht überzeugt. Ich glaube nicht, dass ein Breitenreiter irgendwie noch kommt. Wer den Jesse Marsch sich nach Basel wünscht, der hat nie Leeds gesehen spielen. Das ist Horror, das wollen wir nicht. Das ist wie Alex Frey einfach schlechter. Also das ist, wenn wir alle nicht haben, keine Ahnung. Ich weiss nicht, hast du irgendwie einen Namen, der gerade passt, außer der Vogel, dass er bleibt bis Ende Saison?
Nein, natürlich nicht. Darum habe ich die Frage auch so gestellt, weil ich bin mega gespannt. Wer man natürlich aus Basler Sicht kann favorisieren und man hure gerne wird haben, ist einer, der schon, ich glaube, der Name, den man schon ewig lang in Basel umgeistert, und das ist Peter Zeidler, aber der hat ja verlängert beim FC St. Gallen. Ja. Ja. Ob der mit dieser Mannschaft. Klar, bei St. Gallen hat er ähnliche junge Spieler und macht relativ gute Arbeit damit. Und
weniger Druck, aber halt, oder? Das ist
eben,
nicht so ein
Schritt. Ob es dann mit dem wird funktionieren, weiß ich auch nicht. In dieser Situation jetzt kannst du ja als Trainer, ja, ist eh schwierig. Wenn du kommst, gehst du einfach das kalte Wasser und musst eigentlich jetzt liefern, dass Basel den zweiten Platz noch holt. Europäisch spielen sie jetzt auch noch. Also,
ja, mega wichtiges Spiel. Also eben, es ist halt schon erstaunlich, oder? Dass so kurz nach der Winterpause halt zu dem Mittel greifst, oder? Du kannst natürlich schon auch sagen, ist es sinnvoll gewesen, das jetzt zu machen und nicht schon in der Winterpause? Ja.
Ist das nicht letztes Jahr schon gleich gewesen?
Ja, sehr ähnlich gewesen, ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht der Thorsten Fink ist noch frei, glaube ich. Ist immer noch einer der erfolgreichsten Trainer gewesen. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich könnte jetzt da keinen Namen sagen, wo ich würde das sinnvoll
machen. Muss auch nicht, wir gehen jetzt zum nächsten Spiel.
Gut, jetzt haben wir noch nichts diesbezüglich zum Besprechen.
Jetzt ist nämlich der Peter Zeidler, nämlich Trainer.
Genau.
Und das hoffentlich aus Ostschweizer Sicht noch lang.
Ja, und auch aus allgemein aus Schweizer Sicht oder allgemein für die Liga finde ich es gut, wenn Trainer lang bleiben, so wie der Zeidler oder der Geiger ja auch. Beide sind ja die beiden Dienstältesten in der Liga, dass Kontinuität auch belohnt wird.
Richtig. Und wenn wir letzte Woche so ein bisschen das Pech von St. Gallen besprochen haben, da eben mit den Fans und dem Spiel und so weiter und so fort, kann man, glaube ich, in dem Spiel schon von davon sagen, dass es diesmal einfach Servette getroffen hat. Mit viel Pech und viel Pleite. Also, der Goalie hinten, der nicht so sicher die Ausstrahlung hatte, die er auch sonst hat. Die Fans, die draußen geblieben sind, weil sie demonstriert haben gegen Polizeikontrollen, die dann nicht ins Stadion sind. Goal, wo man auch muss sagen, sind nicht wahnsinnig zwingend.
Gar nicht,
finde ich.
Nein.
Und mit ein bisschen Glück und mit ein bisschen Fortune, wie man so schön sagt, könnte Servette da auch einen Punkt mitnehmen. Aber ja, fängt doch vorne an.
Ja, schon gleich, oder?
8 Minuten jetzt dauert.
Ja. Walci schießt und der Frick, eben, du hast es angesprochen, hat dort Mühe gehabt und lässt den Ball abprallen und der Görtler steht dort, um den Abstauber zu verwandeln. Und ja.
Es hat von Anfang, also in den ersten 8 Minuten, es hat nicht so, also St. Gallen hat gute Chancen gehabt, Servette hat aber auch dagegen gehabt, finde ich. Es war nicht so, dass es nur ein Sturmlauf war von St. Gallen. Und dann das 1-0 ist wie so, okay, wir führen jetzt mal, ein bisschen Ruhe reinbringen.
Ja.
Und dann ist es aber relativ lang gegangen, habe ich das Gefühl, bis wieder so ein bisschen etwas gelaufen ist.
Ja, habe ich mir eben auch so, notiert, ja. Ich habe mir dann eigentlich als nächstes dann eigentlich schon nach einer halben Stunde notiert, oder, wo es eine Penalty für Servette gegeben hat, wo einfach so, auch so ein bisschen aus dem Nichts war. Oder? Und,
Es hat, glaube ich, auch gar niemand gesehen, außer der VAR.
Es ist so, ja.
Das haben wir auch schon 1000 Mal diskutiert und ich glaube, da müssen wir jetzt auch einfach aufhören zu diskutieren. Ja, die Witz-Hand-Penalty, die kann man sich schenken. Man macht mit denen den Fußball kaputt. Das macht einfach nur hässig.
Ja.
Es ist halt eine Regel, und es ist aus dieser Regel ein klares Hands, wobei, ich weiss nicht, was der Sergio ist, glaube ich, mit der Hand machen will, also mit seinen Armen dort. Aber. Und der Ball wäre ja nicht einmal ansatzweise hart oder fest aufs Goal, weil er kommt irgendwie von der Brust oder von der Seite irgendwie vom Bedien. Also, nein, aufhören.
Aber Kutesa hat dann nicht gedacht, das ist ein Seich, die jetzt pfeifen, und hat dann extra verschossen. Oder natürlich hat Ziggy sehr, sehr, sehr gut gehabt. Penalty gehabt. Das ist natürlich auch noch ein rechter Nackenschlag, oder, wo du bekommst, oder? Und nachher geht es nicht mehr lang. Und dann kommst du gegen dich einen Elfmeter über.
Auch wieder, oder?
Also die Situation. Dort muss man schon ein bisschen reden. Also über den finde ich, muss man reden. Ich wollte jetzt, ich werde jetzt da nicht wieder irgendwie die Diskussion wegen dem Gimeno, da ist jetzt auch kein Schwalbe, nichts dabei gewesen, aber da ist ja so außerhalb von jeder Spielsituation gewesen. Klar kommt der Frick sehr spät, aber ich weiß nicht, ob ich den gegeben hätte, ehrlich gesagt.
Also nur schon aus Dummheit gegenüber dem Frick hätte ich den gegeben. Was fällt dir so in die Situation, dort so reinzusteigen, weil der Ball ist weg. Ja. Es steht ja eigentlich nur noch der Gimeno vor dir. Also ich frage mich dann so, zu ehrgeizig, hätte den Fehler wieder gut machen vor seinem ersten Gegengol. Ich weiß, echt keine Ahnung. Vielleicht, das wird es nie verstehen. Und wenn er so über den Haufen schmeißt, ist es egal, ob der Ball weg ist oder nicht, dann ist es ein Foul. Also.
Hast schon recht. Also, es geht eigentlich mehr auch darum, ich verstehe nicht, dass man dort so reingeht, aber es ist. Aber Gimeno schießt dann souverän den Penalty, schießt dann nicht mehr. Görtler, das ist ja schon seit seinem letzten verschossenen Penalty so gewesen. Und Gimeno hat da sehr effizient oder souverän ausgesehen bei dem Schuss.
Ja, aber eben, in dieser Zeit war schon noch eine Pause gewesen und nachher ist er dann auch noch weiter gespielt worden, logischerweise ist er noch nicht fertig. Und Servette hat ihre Aktionen gehabt. Man muss sich mal vorstellen, was gewesen wäre, wenn sie den Penalty geschossen hätte. Also der Servette-Penalty schon drin gewesen, wäre 1-1 gewesen, völlig ein neues Spiel. Sie haben immer wieder Chancen gehabt, Ziggy wieder Weltklasse-Parade drunter gehabt, wo er einfach der Mannschaft 0-0 hat.
Ja.
Nicht nur beim Penalty, auch sonst, finde ich, hat er gute Chancen, gute Parade gehabt.
Ja, ich hätte allgemein
und dann gesagt. Dann ist schon das passiert, was ja St. Gallen am meisten hat nicht wollen eigentlich in der Situation. Nämlich wieder müssen in Überzahl spielen.
das ist nicht ihre Stärke, aber ja.
Aber wenn 2-0 führst, dann kann man sie wahrscheinlich auch mal verkraften.
Ja.
Ich glaube, über die gelb-rote Karte vom Cespedes müssen wir nicht diskutieren.
Nein, die ist relativ klar, ja. Genau. Ja, also eben, ich muss allgemein sagen, mich hat es gedacht, halt, Servette hat am Schluss dann auch mehr oder ähnlich viele Grosschancen gehabt. Ich habe eben, das ist einfach so eine Aussenwahrnehmung gewesen. Ich habe dann natürlich wieder mit meiner schönen Statistik drauf geschaut, so ein bisschen Expected Goals. Die ist sehr ähnlich gewesen, oder? Bei beiden Teams, oder? Und wenn du am Schluss siehst, ist es 3-0, ja, ist dann schon sehr, sehr klar. Aber eben, so klar ist es eigentlich auf dem Feld nicht gewesen. Aber eben, wir haben ein paar Sachen angesprochen. Eben Ziggy, der sehr gut gehabt hat. Und dann natürlich auch, ja, ein verschossener Penalty und sonst auch vergeinige Chancen, dass so summiert sich denn das halt schon zusammen, oder?
Richtig, und am Schluss hat der Köbels den Sack zugemacht. Also eigentlich auch wieder ein Schuss gewesen, der eigentlich auf den Frick gekommen wäre, ja. Wenn der normale Flugbahn gehabt, dann hat jemand den Fuß dazwischen und dann geht das schöne Säckli. Also, ja, eben, wie gesagt, das ist nicht wirklich viel für Servet gelaufen an dem Abend, aber das gibt's und ja. Muss man Mund abwischen und weitermachen.
Genau, ja. Und eben sein erster Goal vom Köbels. Ja, tut sicher gut, wenn du den Latte-Latte noch ein paar Wochen draußen hast. Schubert sicher noch einen Monat. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange es der Von Moos noch verletzt ist, aber eben, tut sicher gut, oder? Wenn du so kannst nachlegen mit Akolo und Köbels, das ist natürlich cool. Da Jakku ja von Anfang an gespielt. Ich habe nicht schlechtes Spiel gemacht. Ja, ist. Spricht jetzt natürlich sehr viel für St. Gallen in der aktuellen Form und wie sie sich jetzt da präsentieren.
Ja, und die nächste Aufgabe kommt ja gerade am nächsten Wochenende und die hat es in sich. Da kommt nämlich IB oder sie gehen auf Bern. Mhm. Also von dem her gesehen, ja, dann mal schauen, wie es dort aussieht. Aber bevor wir zu IB kommen, am Sonntag am Morgen auch nochmal, also am Sonntag am Mittag, späteren Mittag noch ein Spiel gewesen. Und zwar haben sich dort fast wieder 2000 Zürcher aufgemacht, das Tourbillon zu stürmen. Es hat wieder aufhören geil ausgesehen, finde ich. Der Gästefansektor war zu klein gewesen, sie haben nebendran müssen stehen und es ist schon gewaltig.
Ja. Ja, macht's cool. Ist noch speziell allgemein. Ich habe gerade letzte mit einem ehemaligen Arbeitskollegen über den FCZ geredet. Der ist aus der Region, Zentralschweiz, wo er gesagt hat, ihm sein junge Bub, was ist er, glaube ich, 14, 15, hat jetzt behauptet, ist extrem Fan von der Südkurve, weil, und ist auch dort dabei gewesen, wo sie in Luzern gewesen sind. Habe ich natürlich gedacht, ja, ist natürlich die falsche Entscheidung aus meiner Sicht, vor allem, wenn jemand aus der Zentralschweiz dann eigentlich so Fan wird von einem anderen Club, der nicht in der Zentralschweiz ist.
Du hast aber gesagt, er ist Fan von der Südkurve. Das heisst, er ist gar nicht Fan vom FCZ, sondern
hast du recht,
Fan von der Südkurve.
Hast du natürlich recht, das ist absolut so, ja.
Auch cool. Ja, aber, dann ist natürlich ganz anders, oder? Weil dann ist der Südkurve die Fans vom FCZ und dann gibt es auch noch die Fans von der Südkurve. Also,
vielleicht, ja. Vielleicht kann man das so nennen, ja. Genau. Genau. Ja, nein, es war eindrücklich, was sie da gebracht haben, wieder mal.
Und der Fabio Celestini braucht jetzt gleich einen neuen Job.
Ja,
das Spiel ist nämlich 0-1 ausgegangen. FCZ, ihre Form zeigt klar aufwärts. Wobei eben auch spielerisch, habe ich das Gefühl gehabt, sind sie besser gewesen als der FC Sion.
Ja.
Und aber wie gesagt, daheim musst du halt einfach als Sion, finde ich, im Tourbillon. Da musst du wieder erwacht werden, da musst du kämpfen, du musst machen. Und das geht dann völlig ab in letzter Zeit. Aber so eine Negativspirale, wo sie einfach viel Spiel verlieren und es ist. Ich glaube auch keine Festung mehr. Also man geht gerne ins Tourbillon spielen, habe ich das Gefühl.
Ja, also mich ehrlich gesagt, eben, wir sollten es nicht überbewerten, oder? Weil, was sind es, 2, maximal 3 Spiele, die der Celestini hatte bisher. Ja, manchmal lenkt das ja schon in Sio, aber man muss schon sagen, also ich sehe eher eine Verschlechterung spielerisch als eine Verbesserung. Wir haben ja kurz erst darüber geredet, weißt du, ob es irgendwie ein bisschen offensiver wird mit den Waffen, die er hat. Meine Tramezzani war ein sehr, sehr defensiv Coach. Aber also ich finde das find's fast wirklich noch schlimmer. Ganz
ja, gell, und solange du immer wieder verlierst und die Serie ausbaust, irgendwann musst du dann auf resultatorientierten Fußball wechseln und dann musst du defensiv schauen, dass es funktioniert. Und das ist das, was glaube ich, Celestini am meisten Mühe hat. Und für das, finde ich, ist er nicht der richtige Mann.
Nein, aber, gar nicht.
Wenn es so weitergeht, die auf unten kommen, gell? Also meine Winti hat gewonnen, Zürich hat gewonnen, also lang. Kannst du nicht mehr so Fußball spielen, dann bist du gleich am Schwanz von der Tabelle.
Ja, das ist so, ja.
Und auch in dem Spiel, sie hatten eine Chance, die ich mir aufnotiert habe, vom Schuhref, der allein aufs Goal gezogen ist.
Den Schuss hast du auch aufgenommen, oder was?
Ja, nein, da habe ich nur die Chance habe ich aufgenommen.
Also, vorhin ist er schön gelaufen durch die Abwehr, aber nachher haut er ihn ja weit über den Spann rein, ja. Ja, ich habe mir so am Anfang halt ein paar FCZ-Chancen aufgeschrieben. Ganz am Anfang der Simic, der einen Schuss hat von außerhalb des Strafraums und nachher Boran Jasevic, der mit dem Kopf knapp daneben geht, hätte ja schon gleich können klopfen. Also,
eben, Zürich war besser im Spiel, definitiv. Also, aber ja, richtige Chance habe ich mir jetzt eben nicht notiert.
Ja, dort Boran Jasevic finde ich den zweiten, klar, er ist natürlich ein bisschen überrascht, weil der Ball schnell zu ihm kommt und ich bin nicht sicher, ob er wirklich hätte wollen schiessen oder auf den Marquesano köpfen, der im Offside wäre. Und dann habe ich zwei Chancen vom Blerim aufgeschrieben. 20. und 22. Der 22. verletzt er sich ja dann auch noch bei dem Schuss aufs Goal. Dort müsste ich auch sagen, müsste Minimum einer von denen ja, zumindest sehr, sehr gefährlich werden oder gefährlicher werden als das, was war. Aber eben, hätte er nachher raus müssen. Ja, ich habe mir dann noch etwas aufgeschrieben, wo mir wieder mein Puls ein bisschen in die Höhe getrieben hat. Schuarev, seine Schwalbe, nach einer halben Stunde, hat kein Geld gegeben, hat mich dermassen aufgeregt. Ich finde halt, wäre schön, wenn dem auch nachträglich könntest Geld geben, oder? Also, weiß auch nicht, nach dem Spiel, keine Ahnung, oder wenn auch immer. Also, natürlich am besten gerade irgendwie wahrmässig irgendwie noch eine Karte nachliefern, weil es ist einfach ein
Scheiss. Hastle dir doch eine gelbe Karte und gang das nächste Mal ins Stadion.
Und eine Runde. Nein, also, aber es war im Fall nicht das einzige Mal gewesen. Wir kommen dann nachher noch einmal drauf und es regt mich wirklich auf. Wir sollten das so fest bestrafen, dass man es einfach nicht mehr macht, weil es eine ganz, ganz hässliche Schwalbe war. Und eben, wie du nachher gesagt hast, die Chance vom Schuhref zeigt ja, er hat es ja gar nicht nötig eigentlich, wenn er durch die Abwehr läuft. Eben, geschossen, dann Katastrophe, aber ja.
Wird nur noch getoppt von einem anderen, der allein aufs Goal also nicht schon geschossen hat, aber noch
ja, da kommen wir noch dazu, genau, ja.
Ja, das Goal hat es auch noch gegeben, es hat aber eine Penalty gebraucht für das.
Ja. Ja.
Hens vom Ziegler, Okita, Penalty, 59. Minute, 1-0.
Mhm.
Und die Reaktion vom FC Sion?
Eben das. Ja.
Also.
Nein, gibt es nicht, oder?
Nein, wirklich nicht.
Nein.
Und ja, da fragt man sich halt schon ein bisschen, wie kommt das dem FC Sion in den nächsten paar Matchen, wenn das so weitergeht?
Ja, sicher. Und vor allem eben, wenn man dann auch immer mit den ganzen Schiedsrichter hadert und immer damit auch rumjammert, dass Deutschschweizer Vorteil und sie benachteiligt, das regt auch ein bisschen auf. Auch da wieder, eben, wir haben vorhin über das Hens geredet. Ich meine, jetzt das Hens ist jetzt hinter dem Rücken sogar passiert. Mein Gott, ja, es ist jetzt einfach so. Eben, wir reden wieder drüber.
Nein, machen wir eben nicht.
Ja, ich habe es nur angesprochen.
Ich habe gesagt, Hens in Anführungszeichen.
Genau. Ja.
Ja. Fertig eigentlich, oder?
Ich würde sagen, es ist nicht so wichtig gewesen. Also das Spiel hat nicht so viel zu bieten.
Ja, doch, für die FCZ war es wichtig, Selbstvertrauen weiter aufzubauen. Man war eigentlich nicht mehr letzt gewesen. Man hat sogar können Ding ausbauen, eigentlich auf Winterthur. Nur blöd, dass die ja dann später auch noch gewonnen haben.
Ja.
Da können wir gerade drauf sprechen, oder?
Ich würde auch sagen, gut, gegen Lugano. Auch wenn sie natürlich jetzt nicht davon haben können wegziehen. Ich meine, sie sind jetzt zwei Punkte da, sie oder dran, ist natürlich nicht mehr auch, oder?
Richtig. Und eben, dass Vinti daheim gegen Lugano gewinnt, da hätte man eigentlich davon ausgehen, wenn man Statistiken anschaut, weil die gewinnen immer nur 1-0 daheim.
Aha.
Aber wie das Spiel zustande kam, ist, habe ich das Gefühl gehabt, es ist extrem komisch gewesen, dass Vinti so offensiv gespielt hat. Und Lugano, die kennt man defensiv eigentlich, aber ich habe das Gefühl, sie haben Vinti mega viel Platz gelassen. Die Giusto ist immer wieder irgendwo anzutreffen gewesen, hat Platz gehabt. Und auch Burkhardt, Vinti, einen guten Match gemacht. Vorhin einen neuen Stürmer, einen ausgelehnten von Voluzan, der Ardais, gerade in der Startformation.
Hat es gut gemacht, Vinti. Also,
ja, aber in diesem Spielsystem von Vinti braucht es ja so einen, oder, der vorher die Bälle festmachen kann und so weiter.
Er ist noch ein athletischerer Spieler als der Bus. Und ich finde es eigentlich cool. Also, er hat wirklich die Bälle gut können festmachen. Jetzt mich gedacht, wenn man jetzt den einen Kopfball von ihm nicht zählt, wo er irgendwie quer geköpfelt hat. Aber nein, also allgemein ein gutes Spiel gemacht für das erste Spiel, finde ich.
Ich glaube, in diesen beiden Parallelspielen haben sich verschiedene Stürmer zeigen, dass sie noch schlechter schiessen oder noch schlechter irgendwie einen Ball aufs Goal bringen als der vorherige.
Genau.
Ja. Aber, und dann ist etwas mega komisch passiert, was ich mir aufnotiert habe. Es waren 4 Wintertourer gegen 3 Luganesi. Bei dem Goal von Di Giusto. Also, wie geht das, wenn du defensiv so gut formiert bist wie der FC Lugano, dass du auswärts im Spiel gegen Winterthur in der Rückwärtsbewegung weniger bist als der Gegner.
Also ich würde dort eigentlich am Di Giusto eigentlich nur den Assist geben, ehrlich gesagt. Also ich würde das Goal ganz klar am Platz geben, ehrlich gesagt. Also ich weiß ja nicht. Also in der Rückwärtsbewegung, wo er schießt, ich hätte behauptet, wenn der dort nicht so aufkommt, dass der Osik wieder wahrscheinlich gehabt hat, oder meinst du nicht?
Ich glaube nicht, dass der in die Ecken unterwegs war. Es hat nicht so ausgesehen, als würde er reagieren. Aber ja, es kann natürlich sein. Ja, und es sieht natürlich komisch aus. Und auch der Assist, den man da jetzt dem Ardais gibt, finde ich.
Nein, den kannst du nicht dem Ardais geben. Der ist ganz klar eigentlich am Ramisi, oder? Also, Ardais wird mehr oder weniger abgeschossen.
Aber gleich, es braucht alles das. Und gleich in dieser Situation, finde ich, das ist eben oder der Hauptpunkt, wo man muss erwähnen muss, dass sie dort in der Überzahl gewesen sind.
Ja.
Lugano gepennt hat. Und das kennt man von Lugano weniger. In letzter Zeit häufiger, finde ich.
Ja.
Weil die defensive Grundeinstellung, seit der Ziegler nicht mehr rum ist, ich weiß nicht, vielleicht ist das der Grund. Es hat zwar vorher schon angefangen, aber...
Ja, sicher. Eben, man hat jetzt halt mit zwei Innenverteidigern, die man da spielt, ja, wo man das System ein bisschen umgestellt hat, weil man zwei fixe Außenverteidiger hat, die man ja geholt hat. Ich weiß auch nicht. Ich habe eigentlich gedacht, das wird eher das Ganze stabilisieren, weil meistens hat ja irgendwie ein Innenverteidiger außen gespielt und ja, vielleicht hat er genau das Ganze stabilisiert, dass am Schluss wieder drei innen gewesen sind und irgendein Flügel zurückgekommen ist. Ich weiß es auch nicht, das ist noch schwierig zu sagen. Ich habe mir nachher notiert, dass der Alize da zwei Chancen gehabt hat, nach 30 Minuten und nach 35 Minuten, wo er beides Mal am Kuster gescheitert ist. Der hat das mal ein angenehmer Spiel gehabt als sein Debütspiel gegen IB, obwohl das sicher ja nicht alles auf seinem Mist gewachsen ist, aber er ist sicher nicht so geil so zu starten und ja, zu Null gestartet, das ist natürlich schön für ihn. Ich glaube auch für die Innenverteidigung ein bisschen Wohltat, die auch nicht gut ausgesehen hat in IB, aber
natürlich für das ganze Team, oder? Für das defensive Team, Konstrukt. Ja. Aber eben das 1-0 in Winterthur in der Schützenwiese, dass das so zementiert ist. Ja. Wenn sie mit dem weiterfahren, dann wird es relativ, ja, sage ich, eng für andere Mannschaften hinten drin, wenn Winterthur weiterhin punktet daheim. Weil eben, wie gesagt, andere Mannschaften warten schon länger auf einen Sieg. Und ja, es hätte ja dann sogar noch höher können kommen. Der Schiri hat eigentlich Penalty gepfiffen. Aber das finde ich auch eine sehr komische Situation.
Hast du den?
Ich habe sie mir etwa fünfmal angeschaut. Auch, ja. Und das Einzige, was ich eigentlich in dieser Situation spannend gefunden habe, ist, dass der Arm vom Lugano-Verteidiger ja quasi in seinem Unter-T-Shirt innen ist. Und ich gehe davon aus, der hat eigentlich ja wollen, den zurückziehen. Natürlich. Hat das aber nicht geschafft, weil er eben auf dem Leibli ist und darum hat das nicht, also nicht gerifft.
Ja, also ich habe mir eben aufgeschrieben.
Darum ist es von mir aus kein Penalty, weil er kommt ja gar keinen Griff über und per se kann er ihn ja nicht haben. Ja. Also es sieht einfach mega komisch aus.
Also ich habe mir auch notiert, ich bin zuerst nicht ganz, ganz sicher gewesen, was das Problem ist. Ich habe zuerst gemeint, der Di Giusto hat Handspiel gemacht, weil ihm seine Hand ist irgendwie so komisch dahinter gewesen, wo er den Ball mitnimmt, aber das ist ja dann nicht gewesen. Und
ja, da gäbe es ja kein Penalty, da gäbe es ja Freistoß.
Ja,
hätte ja. Wenn er den Giusto und Heinz gemacht hat, hat es ja kein Penalty für Winterthur gegeben, sondern einen Freistoß für Lugano.
Ja, ja, ich habe gemeint, wegen dem haben sie nicht zurückgenommen, weißt du?
Aha, so.
Aber wegen dem habe ich gemeint. Ja, ja, ja. Und nachher in der Verlangsamung habe ich eigentlich gesehen, wahrscheinlich eben als Schwalbe gewertet. Aber eben das Lustige, ich habe es so festgestellt, ich habe gemeint, weil es so fest geregnet hat, hätte Valenzuela sich nicht können am Trikot festhalten. Und das war eigentlich sein Glück gewesen.
Aber, eben, und dazu kommt noch, dass er das T-Shirt so eigentlich quasi ein bisschen über den Finger hat. Ja. Also, der hat ja wirklich gar nicht.
Ja.
Es ist ja nicht matchentscheidend gewesen per se, kann man sagen, zum Glück. Aber es war sehr eine dubiose Szene gewesen.
Ja, definitiv, ja. Ja, ja und nachher hat es eigentlich von Lugano auch enttäuschend wenig Druck gegeben. Also ich habe mir noch eine Chance aufgeschrieben, wo der Babic nach einer Flanke von Botani neben das Goal setzt, wo man zumindest mal aufs Goal bringen könnte.
Ja, und der Botani, der dann noch den gelb-roten überkommt in der Nachspielzeit.
Ja. Ich habe die erste gelbe Karte irgendwie nicht mehr im Kopf. Jetzt die zweite, die kannst du sicher geben. Ich habe zwar das auch nicht übertrieben schlimm gefunden, aber eben kannst du sicher geben. Ja.
Ja, und eben, wie gesagt, aus Lugano wird man einfach auch nicht wirklich schlau. Man weiss über die Heimstärke vom Winterthur. Mhm. Ja, gehen wir doch eins weiter.
Mhm.
Und da hat auch FC Luzern gegen IB in der Gleichzeit gespielt. Und das ist eigentlich ein Duell, wenn man so ein bisschen mit der Vergangenheit geschaut hat, wo immer viel Goal gegeben hat, wo immer Action war. Und ich habe mir am Anfang einfach notiert, ich habe ein krasses Vorchecking gefunden von Luzern. Das habe ich so noch nie gesehen. Die sind ja auf jedem, also Pascal Schöpf, ich weiß nicht, 33, 31, 32, mhm. Der ist ja gerannt wie ein 17-Jähriger und angerannt. Und die ganze Vorwärtsding ist, alles sind sie go anrennen. Und ich habe das Gefühl gehabt, das hätte man früher nur schon ein bisschen vom FC St. Gallen gesehen, in dieser Art.
Mhm. Ja, und eben, ich habe dann auch gedacht, ich habe jetzt ein paar Mal in der letzten Zeit Pascal Schürpf als zu alt und so bezeichnet, aber ja, irgendwie ist er noch, glaube ich, noch ein jung.
Ich glaube, der würde dem FC Basel momentan sehr gut tun.
Hat in der Eindruck-Podcast hat auch schon gesagt, wenn man so Mittelmass-Fußballer wie der Schürpf hätte, würde das vielleicht nicht so schlecht sein. Aktuell würde ich jetzt gerade kennen vom FC oder wenig vom FC Basel gegen Schürpf aus, ehrlich gesagt. Jetzt in der aktuellen Situation. Ja.
Ja, und eben aus dem Vorchecking raus, hat man das Gefühl gehabt, Luzern hat das Chancenplus gehabt.
Ja, da will ich noch etwas sagen. Wir haben ja beim anderen Spiel, wo unter der Woche ein Göpp-Match war, haben wir da auch einen gehabt. Zwar nicht ein Rematch, aber Luzern
ist. Das sprechen wir jetzt aber nicht an, Adi. Das ist
nicht im Detail, es war ein Horror-Match gewesen, und das hat mich schon sehr überrascht, oder? Weil ich habe mir einfach aufgeschrieben, es ist eine sehr, sehr gute Halbzeit. Also erste Halbzeit sicher mal von Luzern gewesen. Und das hätte ich wirklich nicht so erwartet nach dem Mittwoch, wo man gegen Thun ausgeschieden ist.
Ja, gegen Thun ist mir auch 1-0 in Führung gegangen.
Ja, richtig, ja.
Und da haben wir eine riesige Chance, der Friedeck, wo der Pfosten geschossen hat. Was wir eben auch vorher haben, ja überall Goalies ein bisschen erwähnt. Genau. Alle haben sie spezielle Dings, Rollen gespielt. Und da natürlich der dritte Goalie, der aus der U21 kommt, Pascal Lorenz, der Riesenmatch, einen guten Match gemacht haben. Ja. Ich finde dann auch, die Verteidigung hat es ihm einfach gemacht, weil sie haben nicht viel wahnsinnig zugelassen von diesen IB-Stürmern, die man ja das kennt, ja. Dass die ja eigentlich alles zusammenschießen normalerweise. Und gerade Vinti letztes Mal aus dem Stadion geschossen haben, hat nicht so viel zu tun gehabt. Und eben die erste riesige Chance finde ich dann vom Friedeck, wo er an Pfosten Nummer 2 von IB, der Adjopi, wo sie dann an Pfosten lenkt.
Ja, ich
habe schon mal gesagt, jetzt sind sie wach, jetzt sind sie da.
Ja, also eben, ich habe vorher, der Ugrinic hatte noch einen Freistoß gehabt, der nicht mega gefährlich war, wo der Lorenz sicher, wo mal gut tut, den ersten Ball zu haben, oder? So nach 8 Minuten, wenn es schifft und einen
Freistoß. Er hat gut weggefuscht, er hat sie nicht versucht zu haben, sondern irgendwie auf die Seite weggedrückt, oder? Das ist, finde ich, hat er das mega gut gemacht. Ich weiß nicht, wenn etwas gewesen wäre, wenn er sie hätte versucht zu haben.
Ja, ist heikel, ja. Ja, und Martin Friedeck allgemein hat ein gutes Spiel gemacht. Er hat die letzten Woche mich in Wahnsinn getrieben gehabt, weil er wirklich aus mir sich nicht gut gespielt hat. Aber jetzt, das ist ein Spiel, das besser war, jetzt nicht nur wegen dem Pfostenschuss. Ja.
Aber eben, ich meine, es hat dann gleich eine sehr kuriose Szene gebraucht, dass es ein Goal gegeben hat. Mhm. Irgendwie war der Becker beteiligt, der Ball mit dem Nias. Der Nias hat über den Ball geschlagen, weil der andere Verteidiger, der irgendwie abgelenkt hat, das hat mega komisch ausgesehen und schlussendlich liegt er vor dem Schirm, vor dem Fuß und der schiebt ihn dann rein. Also, könnte man sicher auch besser verteidigen, würde ich jetzt mal behaupten, aus IB-Sicht. Ja. Denn normalerweise hauen sie das Ding dort einfach weg.
Ja, sicher, ja. Nein, aber es war zu dem Zeitpunkt nicht unverdient gewesen, muss man sagen.
Nein, ja.
Also, IB hat schon recht enttäuscht gehabt, muss man sagen. Also, hat allgemein im Spiel nicht viele grosse Chancen kreiert. Die Schüsse allgemein sind ausgeglichen gewesen. Ja, und eben, man hat das vielleicht nicht so ganz erwartet, oder? Zumindest ich habe jetzt das nicht so erwartet nach dem Spiel, das ich am Mittwoch gesehen habe, aber ja.
Und trotzdem hat es dann in der zweiten Halbzeit gleich noch ein Goal gegeben für IB. Ich glaube, wir haben schon genug lang diskutiert.
Das Gleiche.
Auch wieder etwas, wo man. Ich habe das Gefühl gehabt, hier in dem Fall könnte es sein, dass der Ball vom Stürmer, ich glaube, ein Samir war, dass der mit einer gewissen Richtung kommt und dass dann die Hand etwas macht mit dem Ball. dass eventuell der Ball rein wäre, das kann man natürlich ich kann aus verschiedenen Perspektiven versuchen zu schauen. Und da habe ich das Gefühl gehabt, okay, die Hand ist komisch, sie ist irgendwo und du dann eine grosse Chance vereiteln. Mit viel Fantasie habe ich das gesehen.
Ja, ja.
Darum
ja,
also finde ich, kann man den geben.
Körperfläche verbreitern würde ja schon länger und das hat, wäre es jetzt für mich gewesen. Darum,
aber eben, wie gesagt, dann musst du einen Verteidiger einfach die Hände auf ein Ding binden, auf den Rücken binden bei einer Standardsituation. Das kann es ja auch nicht sein.
Nein, gar nicht. Aber es ist lustig, dass das so oft passiert jetzt gerade irgendwie in dieser Zeit. Irgendwie, weiß auch nicht, aber ja, ist halt so.
Ja, Eton, eiskalt. Wäre natürlich krass gewesen, oder, wenn du es im ersten Super League-Spiel als Nummer 3 da noch Penalty gehabt hättest. Ja. Aber das hat der Eton, der Fuchs, natürlich gewusst, dass das in Lungen ist, dass der eine Seite springt und hat ihn darum in die Mitte geballert. Ja. Das wäre auch sehr frech gewesen, einfach in der Mitte zu stehen zu bleiben.
Ja, das ist fast unmöglich, aber ja. Nein, du eben. Ein Penalty ist meistens für den Angreifer einfacher als für den Goalie.
Aber das hat ja Luzern überhaupt nicht gestört, dass sie das Goal bekommen haben, weil sie haben gesagt, hey, jetzt gehen wir einfach weiter. Und dann hat er eingewechselt, Klitsche eingewechselt und keine Sekunde später läuft er ganz allein aufs Goal. Klar sind noch Verteidiger in der Nähe, aber wenn man es genau anschaut, kommt er frei zum Schuss. Und da muss einfach mehr rauskommen als das, was da rausgekommen ist.
Weiss nicht, ob er noch ein bisschen Boden reinhaut dort. Setzt ihn einfach neben das Goal. Er muss zumindest aufs Goal. Weiss auch nicht, ich persönlich hätte jetzt gesagt, ich hätte jetzt den fast mit einer Spitzkugel in die rechte obere Ecke geschossen. Du hättest ihn natürlich mit Ausserriss geschossen. Beides wäre die bessere Idee gewesen, als den neben das Goal zu setzen mit Innerrist. Aber du ja, wir sind ja nicht...
Aber eben, wenn man es jetzt ein bisschen summiert anschaut, gell, gegen den FCZ hat er, wo er reinkommt, aber jedes Mal, wenn er reinkommt, kurz nachdem er eine riesen Chance, wenn er die macht, ist 3-0, dann gewinnen wir den Match gegen den FCZ. Da hätte ich jetzt auch gesagt, das wäre sehr wahrscheinlich der Knickschlag gewesen für IB, die wären nicht mehr gekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber eben, die musst du einfach machen und...
Ja, Schöne ist ja eigentlich... Ja, Schöne grundsätzlich finde ich eigentlich, dass man mit dem Kipioca und mit dem Klitsche zwei Stürmer hat, die es endlich mal schaffen, wirklich den Lauf super zu machen. Gäbe es irgendwie so eine Kreuzung, wenn man so einen Frankenstein-Wert bauen würde, würde ich gerne den Klitsche, wenn er läuft, und den Abschlussstärke vom Sorgic mischen. Sorgic kann nicht so gut laufen, dafür hätte er wahrscheinlich gemacht, wenn er in dieser Situation gewesen wäre. Aber du, ja, ist ein junger Spieler, ist irgendwie immer noch nicht so ganz angekommen. In der Zentralschweiz ist immer noch so ein bisschen Fremdkörper, aber irgendwie eben, er bringt die Gefahr mit. Irgendwann muss er einfach mal einen Topf machen. Weil, eben, wie du gesagt hast, das sind jetzt schon etwa 3-4 Punkte gewesen, die das gekostet hat. Also, wo man nicht verloren hat, aber wo man einfach nicht gewonnen hat, oder? Und das macht halt in so einer engen Liga sehr, sehr viel aus.
Ja. Und der Belocco hat auch noch eine gute Chance gehabt. Dort hat er es mit der Spitzkugel probiert.
Ja, ja, genau.
Wenn er den mit dem Inneren getroffen hat, wäre er auch rein.
Wahrscheinlich, ja.
Ist aber schwierig, aus der Situation dort, weil er noch bedrängt wird.
Ja.
Der Spitzenwinkel, aber ja. Also es wäre verdient gewesen, ein Sieg von Luzern in dem Spiel.
Und am Schluss musst du halt einfach sagen, das ist halt einfach jetzt irgendwie halt auch geil für IB, wenn du in einem Spiel bist, wo du einfach nicht so gut spielst oder wirklich einfach auch zu wenig Druck hinbringst, dass du am Schluss nicht musst noch volles Risiko gehen, sondern du weißt, du bist eh genug Punkte voraus und holst dann am Schluss immer noch ein Unentschieden auswärts. Ich glaube, das zeigt halt auch eine gewisse Klasse von dem Team, oder? Also klar, wenn sie jetzt noch gewonnen hätten, das hätte es auch schon gegeben, serige Spiel. Ich glaube, letzte Saison war das 94. Minute oder auch diese Saison schon. Ich glaube, 94. Minute noch ein Siegtreffer. Wäre jetzt in dem Fall ganz unverdient gewesen, aber ich glaube, als Bern geht man da nicht unglücklich heim. In einem Spiel, wo man unterlegen ist,
ja, haben sie auch gesagt, nachher in den Interviews alle.
Ja.
Der Cäsiger hat sogar gesagt, es ist ein grusiges Spiel. Ich weiss nicht, was er mit dem wollte sagen, aber es ist immer grusig zu spielen auf der Allmend.
Ja.
Gut. Ja, eben, also tipptechnisch, ich weiss nicht. Ich habe wieder, glaube ich, komplett daneben gelegen. Danke für das.
Wir sind nahe zusammen. Du hast 4 Punkte geholt, ich habe 5 Punkte geholt. Ich bin stolz auf mein Unentschieden, wo ich bei Luzern gegen IB getippt habe. Wir haben ja letztes Mal so ein bisschen off the records noch diskutiert, was da für Leute gibt, die da die Resultate treffen. Das hat jetzt auch das Mal wieder jemand gegeben, der Jackie Delschim, der jetzt auf Platz 3 ist, der 10 Punkte geholt hat, hat sage und schreibe 2 100% Tipps gehabt und eins, wo er einfach den richtigen Sieger hat. Ja, Chapeau, oder? Und auf Platz 1 ist immer noch der Native mit 110 Punkten. Das ist, der ist jetzt langsam, setzt er sich ab vor dem Ludo mit 105 und bei uns muss schon recht weit runter scrollen, oder?
Genau, ein gewagter Strategiewechsel.
Oh,
und zwar, ich setze nicht mehr auf Unentschieden. Das hat mir, glaube ich, bis jetzt einfach nicht gut getan. Ich kenne ihn jetzt. Musst du schauen, nächste Runde, alles ohne Zähne.
Aber würde mich nicht erstaunen, ja. Genau.
Aber zuerst gibt es ein Bier, gell?
Ja, sicher, zuerst gibt es ein Bier.
Super League-Tippspiel präsentiert von Bierliebe. Schweizer Bier im Abo bekommt zu dir heimgeliefert. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
Ja.
Ja, eben. Zuerst habe ich schon angesprochen vorher.
Ja.
Zuerst fangen wir mal an, da. Gerade Servet GC.
Genau, jetzt bin ich, sorry, mir hat es gerade noch einen Spieltag vorgekumpelt. Das Spiel, das Nachholspiel in Winterthur ist ja jetzt doch nicht diese Woche. Das ist die erste Woche drauf.
Ist wieder gefroren, der Gacker.
Wieder gefroren. Ich habe gedacht, wie zur Hölle hätten die können am Samstag spielen, aber offensichtlich hat das geklappt.
Es war wärmer am Samstag,
ja. Aber ja, macht mal etwas dort in Winterthur, ich weiß auch nicht. Kann ja nicht sein.
Du jetzt tippen, mach du jetzt mal vorwärts.
Ich wollte rauszögern, ich habe vergessen zu tippen vor der Runde. Jetzt muss ich spontan 1-0 Servet.
Ja, ich glaube auch, dass Servet ein bisschen aus dem Spiel, wo sie ja eben, wo alles schlecht gelaufen ist, rauskommt. Und GC ist immer Knacknuss, aber ich sage auch 2-1 für Servet. Dann am Samstagabend FCB mit dem neuen Trainer gegen den FC Sion, der ja vielleicht bald einen neuen Trainer hat, je nachdem, wie das Resultat rauskommt in dem Spiel. Bei mir gibt es einen neuen Trainer beim FC Sion. Wie sieht es bei dir aus?
Das habe ich jetzt nicht in dem Tippspiel innen, aber ich habe 1-0 für Basel. Mit dem alten Trainer hätte ich da ein 0-0 gegeben, weil ich bin so gefrustet vom FC Basel war. Aber jetzt gibt es einen 1-0-Sieg für den Heiko Vogel.
Ja, ich glaube, es 2-1 für den FCB daheim.
Ja.
Weil, ja, da wird nicht viel können ändern gerade, aber nein, wird etwas probieren und dann, ja, meistens neue Besen und so, wir kennen das Sprichwort.
Ja, genau, richtig.
Ja, Sprichwort, muss man sich merken, gell?
Ja, muss man sich merken.
ja, dann, Sonntag, FC Lugano gegen den FC Luzern.
1-1.
Ja, ich habe gesagt, ich keine Unentschieden mehr.
Das Klassiker im Haus.
Aber ich habe das Gefühl, die Leistung von Luzern war recht angetan. Und die Leistung von Lugano habe ich Kaffee schwach gefunden gegen Winterthur. Darum gibt es ein 1-2.
Genau.
Dann später am Abend das Spitzenspiel. Erst gegen den Zweiten. Ja. IB gegen den FC St. Gallen.
2-1 für IB.
Ja, genau, das 2-1 auch für IB.
Ja, ich meine, es ist nicht zusammen. Oder? Also ich meine, ja, BD kassiert jetzt nicht so viel Goal im Normalfall. Ja, und
ja, und spielt der erste gegen den zweiten und der letzte gegen den zweitletzten. Das ist nämlich der nächste Match, der FCZ gegen Winterthur. Beide eigentlich in Form, beide gewonnen das Wochenende.
Ja.
Aber sie spielen in Zürich.
Sie spielen in Zürich, aber auswärts ist. Ich habe da auch das 2-1, langweilig, wie es ist.
Ja, da gehe ich mit 3-0 für den FCZ.
3-0, okay, schau jetzt. Ja, du, wir werden es sehen, was da noch so passiert.
Definitiv.
Ja.
Und ja, das wäre es für diese Woche. Ich glaube, ein bisschen später.
Ich
hoffe, nehmt uns das nicht übel.
Hoffe es auch nicht.
Aber nächste Woche wieder fitter, hoffentlich.
Genau, hoffen wir doch. In dem Fall.
Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Und bleib gesund.
Bleib gesund, ja.